Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
50 Mal hat ein junger Mann auf eine Frau mit einem Taschenmesser eingestochen, nur weil sie ihm einen Korb gegeben hat. Die Frau hat schwer verletzt überlebt. Dieser Fall aus Brasilien, der bei uns letzte Woche aufgetaucht ist, hat mich wirklich richtig schockiert. Später kam noch raus, dass der mutmaßliche Täter TikTok-Videos geschaut haben soll, die Gewalt gegen Frauen, die Männer ablehnen, verherrlichen. Ist die Manosphere, also dieses lose Netzwerk, das Frauenhass im Netz verbreitet, wirklich so ein großes Problem, auch hier in Deutschland? Das will ich mit Fikri Anil Altintosh herausfinden. Er ist Publizist und Aktivist gegen toxische Männlichkeit, gibt außerdem Workshops für Jugendliche. Schönen guten Morgen, Herr Altintosh.
Guten Morgen.
Vielleicht mal zur Erklärung, was ist denn die Manosphere eigentlich genau?
Also die Manosphere kann als, ich würde sagen, Sammelbegriff bezeichnet werden für virtuelle Räume und auch Diskurse, in denen die Vorstellung herrscht, dass es eine naturgegebene Männlichkeit gibt und dass diese Männlichkeit verteidigt werden muss. Also, dass eine männliche Überlegenheit herrscht gegenüber Frauen oder queeren Menschen. Und vor allem, es gibt so ein gemeinsames Feindbild, nämlich den Feminismus oder die Gleichstellung, die eben die Schuld gibt, dass es zum Beispiel Männern schlecht geht. Also da gibt es auch eine sehr starke Opferhaltung von Männern. Aber was sie eben eint, ist eben darin eine misogyne Haltung, einen Frauenhass und auch eine Abwertung von vielem, was eben als weiblich gesehen wird. Und das eint diese Manosphere. Aber es ist ein sehr loses Netzwerk. Man kann es nicht so einfach definieren.
Was sind denn so typische Vertreter dieser Manosphere? Also was machen die Influencer?
Das beste Beispiel ist natürlich Andrew Tate, der so ein bisschen so als, der sich selbst auch als König der toxischen Männlichkeit bezeichnet. Und was sie im Prinzip eint bei den Manfluencern, die heute sind, das reicht dann von Leuten, die zum Beispiel sagen, du musst körperlich stark sein, du musst deine Männlichkeit durch deine körperliche Stärke gewinnen. Aber das reicht eben auch zu Incels, also involuntary celibates, die ganz bewusst sich durch Frauenhass auch radikalisieren. Aber das können auch Leute sein, die einfach sagen, Männer, ihr habt irgendwelche Krisen, lasst uns doch mal gemeinsam in den Wald gehen, und dieses antifeministische Grundrauschen, das da manchmal dahinter steckt, das wird dann oft nicht gesehen. Aber es ist ein sehr großer Fokus auf Reichtum, auf Fitness und auf Lifestyle, und das sieht auf dem ersten Moment immer ein bisschen harmlos aus, aber im Hintergrund wird da eben Frauenhass reproduziert oft.
Sie machen ja Workshops an Schulen. Wie oft ist Ihnen dabei die Manosphere begegnet? Ist das ein Thema bei Jugendlichen?
Das ist immer so eine Sache, also Thema im Spezifischen nicht, was auf jeden Fall auffällt, dass die Akteure, von denen wir jetzt zum Beispiel sprechen, einem Andrew Tate oder auch anderen, dass die auf jeden Fall den vielen Jugendlichen bekannt sind, aber auch andere Leute wie MMA-Kämpfer, die sich auch im Ökosystem von der Manosphere bewegen. Also wir wissen schon sehr klar, dass der Social Media ein primärer Lernraum für Jungs geworden ist, und vor allem merke ich auch, dass Influencer oder auch Livestreamer, auch YouTuber, heute genauso viele Werte wie Schule oder Familie vermitteln, und das fällt auf. Also ich höre immer wieder, ein Mann muss Verantwortung für sich und seine Familie haben, ein Mann muss stark sein, körperlich, und das ist natürlich dann auch anschlussfähig an die Manosphere, die genau mit dieser körperlichen Selbstoptimierung auch spielt. Insofern, mir begegnet das schon auch an der Schule, als ich in München zum Beispiel war, im Gymnasium, da gab es wirklich Jungs, die dann bei dem Vortrag zu mir zu Antifeminismus meinten, Andrew Tate hat gar nicht Unrecht, ich finde, er hat absolut Recht, und dann wurden auch so teilweise richtig rassistische Äußerungen von Maximilian Krah verharmlost und gut geheißen. Also ich bin durch unterschiedliche Demografien gelaufen, und mir ist da schon immer wieder passiert, es gibt einige Leute, die, würde ich schon sagen, Warnsignale haben, was eine antifeministische Radikalisierung haben. Aber der Großteil lehnt tatsächlich körperliche Gewalt auch ab. Das ist dann immer wieder auch eine sehr deutliche Abgrenzung. Aber wie auch schon im Einstieg gesagt wurde, es gibt kein großes Verständnis darüber, wo eigentlich Gewalt anfängt. Und da wird es eben zum Problem.
Wie kommt das denn eigentlich, dass dieses Männlichkeitsbild bei vielen, Sie haben es ja selber gesagt, nicht allen Kids so gut ankommt?
Naja, das greift natürlich diesen Wunsch nach einer, würde ich schon sagen, kognitiven Entlastung. Also wir haben es ja heute auch mit so einem Lebensgefühl vieler junger Männer zu tun, das von Unsicherheiten und Sorgen durchzogen ist. Und gleichzeitig wissen wir eben auch, wir haben es mit widersprüchlichen Männlichkeitsanforderungen zu tun. Also einerseits soll man emotional sein und man soll fürsorglich sein. Auf der anderen Seite gibt es aber immer noch Vorstellungen, auch durch unsere Kultur und unsere Gesellschaft, die Männern eben suggeriert, du musst trotzdem stark sein, du musst für deine Familie sein. Und das führt natürlich zu so einem Vakuum, wo dann eben die Manosphere mit so einem emotionalen Versprechen nach Kontrolle, nach Orientierung und vor allem auch nach Zugehörigkeit eben in dieses Vakuum steigt und sagt, wir holen dich ab. Das heißt, hinter dieser ganzen Besprechung und zur Manosphere steckt immer auch dieser Wunsch nach Zugehörigkeit. Und das macht sich eben diese Manosphere zugute. Insofern, da geht es wirklich weniger um Ideologisches, sondern erstmal um diese Frage, wer darf ich als Mann sein? Und wenn mir jemand sagt, wie ich als Mann in unsicheren Zeiten sein darf, dem höre ich natürlich zu.
Wenn die Jugendlichen jetzt diese Vorstellung von Männlichkeit übernehmen, bleibt die, also verfestigt die sich, oder ist das was Vorübergehendes?
Das kommt tatsächlich immer auch auf unterschiedliche soziale Aspekte an. Also, ne, wie stabil ist das Elternhaus zum Beispiel? Wie stark sind sie auch offline angebunden, auch in Vereinen beispielsweise? Also wir wissen aus der Forschung tatsächlich, dass es schon mehrere Monate dauern kann, bis sich jemand in der Manosphere so sehr radikalisiert, dass dann gar kein Zugang mehr herrscht. Aber was auf jeden Fall klar ist, dass es relativ, also 20 bis 30 Minuten dauert, bis man mit ersten sexistischen oder auch misogynen Inhalten konfrontiert ist. Also da gibt es eine Unterschiedlichkeit in der Radikalisierung, aber die Warnsignale, die sind relativ deutlich. Also wenn man zum Beispiel merkt, dass bestimmte Codes genutzt werden, dass auch im Sprechen Abwertung von allem Unmännlichen passiert oder auch dieser Rückzug in digitale Räume, dann kann man schon eher davon ausgehen, da müsste man mal auch intervenieren, auch als Eltern oder als Pädagogin. Aber es steht relativ fest, wir haben es hier mit einer Situation zu tun, in der es noch relativ verharmlost wird. Und wir wissen eben auch, dass die Plattformalgorithmen darauf aus sind, eben polarisierende Aussagen, die eben oftmals negativ oder auch frauenfeindlich sind, weiter ausspielen. Und das stärkt natürlich eben dann auch den misogynen Social-Media-Konsum. Auch aus den Studien wissen wir, dass junge Männer fast 3 Stunden pro Tag auf Social Media hängen, teilweise sogar noch länger. Also da haben es mit einer Situation zu tun, wo wir, glaube ich, die Sensibilität noch nicht für geschaffen haben.
Wie wirken toxische Männlichkeitsbilder, wie sie im Netz in der sogenannten Manosphere verbreitet werden, auf Jugendliche? Das hat uns der Publizist und Aktivist gegen toxische Männlichkeit, Filki Anil Altintosh, erklärt. Herr Altintosh, ich danke Ihnen fürs Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke.